So, jetzt sollte auch mein Mikro passen.
Ja, perfekt. Hallöchen.
Hi.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Da sind wir jetzt bei Kapitel 29.
Genau.
Jäger und Gejagte.
Ja, ich habe mir komischerweise den Titel da gar nicht aufgeschrieben. Bei dem nächsten hatte ich das, aber gut. Jäger und Gejagte. Gejagte mit T schreibt sich das, oder?
Mhm.
Ja, ich habe es mit D geschrieben. Mit Jagd und Jagd habe ich es immer nicht so. Wir sind in Daichikiza.
Ja, zurück bei Simon und den anderen. Und es ist quasi keine Zeit vergangen.
Gefühlt schon, aber...
Ja, wir waren ja noch mal kurz durch ganz Ostenart, aber bei denen ist noch keine Zeit vergangen.
Genau.
Also wir schließen direkt nach Kapitel 27 an und Simon ist erschrocken, weil er da ein Bündel liegen sieht zu Marias oder Marias Füßen des Wulbina-Bickes.
Ja, und er merkt auch selber, verdammt, irgendwas tut da weh, ne?
Mhm.
Der hat auch einen Pfeil abgekriegt. Also unsere Gefährten sind da in Daichikiza angekommen, haben angelandet und werden sofort von Ingen Jäger und Baron Herferth angegriffen. Binabik hatte einen Pfeil abbekommen, liegt leblos am Boden.
Das ist wieder so eine Stelle, wo der Herr Williams wieder einen Film vor meinen Augen ablaufen lässt, inklusive Zeitlupenaufnahme. Und dann geht es gleich wieder weiter.
Das kann ja großartig, ne?
Ja.
Ja, also wir finden uns im größten Kampfgetümmel, was man sich vorstellen kann. Unsere vier Gefährten, Kantaka, Binabik, Simon und Maria. Simon wird auch von einem Pfeil getroffen, macht sich aber dann auf und hebt Binabik auf. Macht sich total Gedanken, so nach dem Motto, um Himmels Willen, der darf jetzt nicht tot sein. Der Troll rührt sich auch überhaupt nicht.
Mhm. Ja, und wer aber dann trotzdem einschreitet, ist dann Ingen Jäger, der die Bogenschützen zurückhält, weil sie wollen sie anscheinend lebend.
Also
ist keine Option.
Die sollen festgehalten werden und nicht getötet werden, genau.
Und ich glaube, jetzt kommt auch erst Baron Herferth dazu, der anscheinend noch etwas sich im Hintergrund gehalten hatte oder so. Jedenfalls, der versucht es wiederum, weil eine Brücke in der Nähe ist, über die zu reiten. Und Ingen Jäger versucht aber eigentlich auch, den Baron zurückzuhalten, nicht über diese Brücke zu setzen.
Genau. Diese Brücke, das ist das Tor der Hirsche. Das letzte dieser 12 Tore über den Fluss, unter dem unsere Gefährten vorher mit dem Boot runterhergefahren sind. Maria bringt Simon dazu, dass er halt mit ihr wegläuft, dass sie sich in der Stadt verstecken. Und der Herferth stürmt mit seinem Pferd auf diese Brücke drauf.
Nicht nur er, auch noch, er nimmt auch ein paar Leute noch mit.
Ja, genau.
Folgen.
Mhm.
Und auch da versucht irgendein Jäger, ihn wieder zurückzuhalten. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber es ist ja nicht ganz unberechtigt.
Nee, genau. Das nächste, was nämlich passiert, ist, dass die Brücke anfängt zu schwanken und zu wanken. Das ist auch so eine Zeitlupenstelle, ne?
Ja.
Genau. Und da fand ich dann auch ein sehr schönes Zitat. Die Steine lösten sich voneinander und zerbröckelten zu großen eckigen Scherben, die schaumspritzend ins Wasser krachten. Also diese ganze Brücke bricht unter dem Ingenjäger, nein, nicht unter dem Ingenjäger, sondern unter Baron Herferth mit seinen begleitenden Reitern zusammen und die fallen halt stumpf ins Wasser.
Ich habe mir dann die Stelle etwas später angestrichen, aber dann in Wellenbewegungen wie eine ausgeschüttelte Decke faltete sich der Steinbogen zusammen und schickte eine wimmelnde Masse von Armen, Beinen, bleichen Gesichtern und einen um sich schlagenden Ross kopfüber hinunter zwischen die zackigen Blöcke aus milchigem Chalcedon, wo sie in Strudeln grünen Wassers und weißer Gischt verschwanden.
Ja, mindestens genauso schön, ne?
Ja, also den Baron sind wir jetzt erstmal los.
Ja, naja, ob das jetzt unbedingt so... Der Weisheit letzter Schluss ist.
Erstmal.
Aber gut. Erstmal, genau.
Und da stellt sich mir die Frage: Ist es Magie? Ist einfach nur die Brücke so alt und baufällig oder ist es irgendwie Siti-Magie und Simon, der den Pfeil hat, der sie schützt? Und deswegen kommen sie nicht über die Brücke.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber Ingen Jäger scheint ja zumindest sowas geahnt zu haben. Denn er hat ja vorher versucht, den Baron davon abzuhalten, der aber, ganz heißsporn wie er ist, sich davon nicht hat abhalten lassen.
Und andererseits kann ich mir natürlich auch vorstellen, also die Beschreibungen der Brücken waren sehr alle sehr filigran.
Ja.
Und es ist natürlich ein Unterschied, ob da ein paar Leute drüber laufen oder ein kompletter Reitertrupp voll gerüstet oder zumindest mit einem Pferd. Also das ist halt schon wieder ein ganz anderes Gewicht.
Das macht ja auch eine ganz andere Erschütterung auf der Brücke dann, ne?
Mhm.
Mhm. Genau.
Auf jeden Fall zerrt dann, glaube ich, Maria dann trotz allem Simon weg und sie folgen Kantaka und sie rennen durch das verlassene Daichikiza, bis sie eine Stelle finden, wo sie sich mal kurz ausruhen können und schauen können, wie Simon geht. Nicht Simon. Bina B geht. Ich kann gut mit Namen.
Ja, passiert.
Zur Beruhigung aller, also Binabik ist schon mal nicht tot, aber eben vor diesem Fall einmal komplett durchbohrt worden.
Ja, und dann erinnert sich Simon daran, dass er irgendwie wohl von Dr. Morgan es mal gehört hat, dass dieser Pfeil dann da raus muss.
Mhm.
Und dann machen sich Maria und Simon daran, Binabiks Jacke aufzuschneiden mit einem Messer, das hatte Maria dann noch. Und stellen dann halt, wie gesagt, fest, dass dieser Pfeil komplett durchgegangen ist, schneiden vorne die Spitze ab, um dann den Schaft da rauszuziehen. Das zieht sich dann auch über so ein paar Seiten hinweg.
Aber was ich auch ganz interessant fand, Maria scheint die gleichen Gedanken zu haben wie ich. Also sie hat ja auch, was die Brücke betrifft, sagt sie auch, glaubst du, dass es nur das war? Vielleicht waren die City zornig über das, was da in ihrer Stadt vorging.
Ja.
Also die hat da ähnliche Gedanken.
Mhm.
Ja, ich glaube aber, sie kümmern sich mehr oder weniger nur um Binabik und seine Wunden. Ich glaube, Simons Wunden sind ihm erstmal egal, hatte ich den Eindruck.
Ja.
Und sie machen auch nicht lange Rast, sondern machen sie dann auch wieder auf dem Weg weiter. Weil sie wollen ja immer noch zur Steige. Sie wissen zwar nicht, wo es lang geht, aber einfach mal so Richtung hoch.
Ja, bergauf. Das hatte Geloe wohl gesagt, die Steige. Und das scheint ja dann irgendwie so zu sein, dass Nagimund über den Bergrücken drüber weg ist und dass man dafür erstmal nach oben muss.
Ja, Steige klingt auch so, nach oben steigen.
Ja, genau.
Und die erste Zeit lang trägt Simon Binabik weiter, aber irgendwann ist er einfach zu K.O. und kann nicht mehr, weil seine Seite brennt, weil er scheint ja auch, wie gesagt, diesen Streifschuss abbekommen zu haben.
Und die Idee, den Troll dann in den Rucksack zu stecken und da Löcher reinzumachen und für die Beine und ihn auf den Rücken zu nehmen, die verwerfen sie gleich wieder, weil das bisschen, was sie in dem Rucksack gerettet haben, können sie noch brauchen. Da sind vor allen Dingen Nahrungsmittel drin. Und dann kommen sie halt auf die Idee, dass sie Binabik auf den Rücken von Kantaka binden. Die ist auch erst so ein bisschen unwillig, bis sie dann begreift, was da so passiert und bewegt sich dann aber anschließend auch ganz, ganz vorsichtig mit ihrer Last weiter, so als wenn sie halt ahnen könnte, dass das wichtig ist, dass der Troll da jetzt nicht so sehr durchgeschüttelt wird.
Ja, sie macht sich ja auch Kantaka merkt man ja an, sie weiß ja, dass irgendwas mit ihrem Herrn nicht stimmt und macht sich ja, glaube ich, selber Sorgen um ihn.
Mhm.
Und was ich auch wieder faszinierend fand, wo ich mir gedacht habe, was die liebe Maria betrifft und meine Theorien, Sommersprossen passen nicht zu schwarzen Haaren irgendwie. Ich finde das eher ungewöhnlich.
Mhm, okay.
Ja, irgendwo wird erwähnt, dass eben Maria Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken haben und nachdem ja Miriam mal eigentlich blond ist, würden das besser zu ihr passen.
Aha, also ich kenne auch Menschen mit dunklen Haaren und Sommersprossen.
Ich finde das aber eher ungewöhnlich. Ich hätte mal den Eindruck, dass es eher bei Leuten mit hellen Haaren.
Okay.
Vielleicht täusche ich mich auch.
Ja.
Und bei irgendeiner Pause platzt dann auch Simon raus, dass er Maria gern hat. Also scheint da auch ein bisschen verschossen zu sein.
Mhm. Schimpft sich dann selber aber in Gedanken gleich wieder, dass er so Mondkalb-Gedanken hat, so nach dem Motto, Binabik, der liegt da im Sterben. Sie sind auf der Flucht und ihm fällt nichts Besseres ein, als Maria, anzuflirten, so ungefähr.
Ja, wobei ich schon irgendwie das Gefühl habe, es beruht schon ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Sie sagt zwar nicht viel, aber ich glaube, ein bisschen geschmeichelt fühlt sie sich trotzdem.
Ja, ja. Ja, und dann flüchten sie weiter, immer weiter, immer weiter, sind schließlich auf der Steige. Das erkennen sie halt dadurch, dass sie auf so uralten Steinplatten laufen, die teilweise auch von der Vegetation wieder auseinandergedrückt, zerbröselt sind. Da wachsen Bäume mitten drauf und das geht so wohl anscheinend zumindest einen halben Tag, weil ich glaube, wir hatten irgendwie Mittag, als wir in Daichikiza ankamen.
Ich glaube, ja, so einen späten Vormittag, irgend sowas war es.
Ja, genau.
Und sie sind ja eh schon relativ lange auf den Beinen, weil ich glaube, sie sind ja schon vor dem Tagesanbruch, hatten sie sich ja damals schon auf den Weg gemacht. Ja, auf jeden Fall sehen sie an der Spitze irgendwann dieses Berges vor ihnen Licht oder zumindest irgendwie etwas, das sich das glitzert. Und sie haben halt jetzt die Befürchtung, dass die Leute weiterhin hinter ihnen her sind, beziehungsweise sie überholt zu haben scheinen.
Ja, und denken, dass der Igelnjäger da oben ist und ihn quasi auflauert und da in einem Hinterhalt liegt, was das Ganze nicht wirklich einfacher macht.
Vor allen Dingen, weil sie irgendwann auch wieder Hunde hören.
Genau.
Sie machen sich trotzdem aber auf den Weg quasi entgegen. Irgendwann halt dann neben dem Weg in einem Graben und versuchen sich da irgendwie zu verstecken. Lässt sich jetzt darüber diskutieren, ob das bei Hunden, die die Fährte aufnehmen, so viel Sinn macht. Aber
Ich glaube,
auch.
es liegt auch einfach daran, weil die drei, sowohl Kantaka als auch Simon und Maria, komplett erschöpft sind, Blasen an den Füßen bzw. Ballen haben und einfach, die können einfach nicht mehr. Wenn du überlegst, dass sie so einen halben Tag da bergauf und dann teilweise noch den Troll und irgendwie hatte Maria ja, glaube ich, auch erwähnt, dass das nachher steiler werden würde. Deswegen hat Simon auch Binabik nicht die ganze Zeit tragen können.
Ja.
Deswegen haben sie sich da auch was einfallen lassen müssen. Und die sind, glaube ich, einfach nur völlig fertig. Da, denen bleibt gar nichts anderes mehr übrig. Und als dieses Jagdhundegebell dann auch noch näher kommt, fühlen die sich natürlich auch super hilflos, weil die können einfach nichts machen. Die können nicht vor, nicht zurück. Sich was um sich zu wehren, haben sie auch nicht. Simon kommt dann noch auf die Idee, dass er eine Fackel baut, weil Binabik ja dieses Feuerpulver hat. Um sich da irgendwie zur Wehr zu setzen. Das ist halt auch wohl eher nur so, ja, mit dem Mut der Verzweiflung und das Leben so teuer verkaufen, wie es eigentlich nur geht.
Ja, aber es bricht irgendwas anderes erstmal aus dem Unterholz. Nicht das, was sie erwartet haben.
Ja, genau.
Denn auf einmal steht
Nämlich
ein Riese vor ihnen.
weder, bitte?
Auf einmal steht ein Riese vor ihnen.
Ja.
Und der scheint ziemlich mies drauf zu sein. Der greift ja auch Simon gleich an.
Ja.
Und ja, tatsächlich versucht Kantaka auch Simon zu helfen. Simon versucht sich mit der Fackel irgendwo zu wehren. Maria versucht, Binabik irgendwo aus dem Weg zu ziehen, damit er nicht irgendwie zertrampelt wird von dem Riesen.
Der Riese ist wohl deutlich größer als Simon und Simon ist ja nicht klein.
Ja, auch, ich glaube, auch bei dem Kampf wirkt so, als wäre Simon wieder nochmal verletzt worden, weil er auch durch die Gegend geschleudert wird und es riss ihm das Fleisch an der Schulter auf. Also war auch nicht so angenehm.
Nee, genau.
Und dann kommen aber trotzdem die Hunde dazu. Und diesmal helfen sie eher, weil die greifen den Riesen an.
Genau.
Ja, und in diesem Riesenchaos kommen dann irgendwann auch noch die Reiter dazu und Menschen, die dann auch noch den Riesen angreifen. Und wer ist da dabei?
Überraschung!
Jemand ganz Unerwartetes. Josua.
Überraschung!
Also offensichtlich hat er es nach Nagelmund geschafft.
Josua. Ja. Zumindest ist er da jetzt in den Bergen über Naglimund. Auf dem Weg nach Daitikiza, auf der Jagd nach diesem Riesen. Und dass er Binabik, Maria, Kantaka und Simon da jetzt findet. Ist eher ein glücklicher Zufall, würde ich sagen.
Das definitiv, glaube ich, ist das ein Zufall. Ich hatte dann auch später den Eindruck, dass die eher unterwegs waren, um den Riesen
Ja,
zu
definitiv.
töten. Ja. Und der gute Simon fällt erstmal in Ohnmacht.
Ich glaube, das ist auch durchaus verständlich. Ich glaube, das ist wirklich, ich
Verletzt,
möchte mir das gar
Erschöpfung.
nicht vorstellen. Erschöpft, müde, verletzt. Und ich denke auch vielleicht, nachdem Josua ja dann, das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, den Riesen mit einem Speer umgebracht hat, auch vor Erleichterung, so nach dem Motto, diese ganze Spannung fällt dann auf einmal ab. Und er wird dann nochmal so halb wach, merkt dann, dass er auf einem Pferd liegt, wird irgendwie festgehalten, wird irgendwie irgendwo hingeritten, hat aber keine Ahnung wohin, dämmert dann auch gleich wieder weg. Ich glaube, der ist einfach nur sowas von fertig. Das kommt ja dann im nächsten Kapitel auch nochmal, dass er danach auch 2 Tage komplett durchgeschlafen hat oder sich zumindest gar nicht daran erinnern kann, dass er zwischendurch wach war. Ich glaube, der ist einfach nur dermaßen auf.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, er war ja auch vorher nicht fit. Also er hat ja, glaube ich,
Er
noch
war
einen
ja auch
Tag
krank,
vorher auch
genau.
noch das Fieber gehabt.
Genau, also völlig verständlich. Und damit endet das Kapitel und gleichzeitig auch der zweite Teil Simon Pilgrim. Mhm.
Aber jetzt wissen wir wenigstens auch, warum Naglimund Naglimund heißt.
Wieso?
Naja, das ist etwas, was Simon noch in so einem Halbschlaf oder im Dämmern mitbekommt. Um sie herum war ein Feld aus kahler Erde, mit nichts bepflanzt als mit nackten Eisenstangen.
Ah ja, okay.
Mhm. Und da hat mein Kopf gemacht, deswegen heißt es Naglimund, lauter Nägel um und rum.
Das erfahren wir ja dann im nächsten Kapitel nochmal ausführlich, wieso, weshalb, warum. Ne? Aber ich dachte, wir nutzen die Gelegenheit jetzt vielleicht nochmal und schauen nochmal zurück auf Teil 2. Simon Pilgrim.
Ja, wir haben also quasi Wanderung hinter uns.
Quasi die Zeit von der Steinigungsnacht bis jetzt quasi, in der er also durch den Aldehorte geirrt ist, sie Binabik getroffen hat, diesen Sithi getroffen hat und gerettet hat, den weißen Pfeil bekommen hat und jetzt anscheinend wirklich glücklich irgendwie es nach Naglimund geschafft hat.
Mhm. Und das alles innerhalb von grob überschlagen 3-4 Wochen.
Mhm.
Wenn wir der erste Teil hat uns quasi haben wir mehrere Jahre zusammengefasst gehabt und jetzt hatten wir für den zweiten Teil eigentlich nur so 3-4 Wochen. Das ist ja immer noch Maya.
Mhm. Genau.
Ja, ich glaube aber, also Simon hat sich in der Zeit schon sehr verändert.
Ja. War das hier jetzt auch in dem Teil, wo er dann irgendwo gesessen hat und gesagt hat, ja, ne, als Mondkalb hätte er sich hingesetzt, hätte Essen eingefordert und schlafen, aber es gab jetzt Wichtigeres zu tun. Also er macht da echt eine Entwicklung durch. Ne? Das finde ich halt persönlich auch sehr interessant.
Er hadete immer noch mit seinem Schicksal, aber jetzt gab es wichtigere Dinge.
Ja, genau.
Einfach mal zusammenreißen.
Ja, aber auch die Verantwortung, die er dann gegenüber Binabik halt empfindet, dass Binabik halt sein Freund ist, das kommt ja auch mehrmals zur Sprache, dass er ihn halt auch nicht zurücklassen will und da auch sehr viel Angst um seinen Freund hat. Er macht da schon eine Entwicklung durch und so langsam macht er sich, finde ich.
Das wird, finde ich, im nächsten Kapitel noch sehr, sehr deutlich. Da habe ich mir gedacht, hoppla, da hat er sich doch sehr verändert. Er ist sehr viel bestimmter und durchsetzungsfähiger geworden.
Mhm. Mhm. Ja, da kommen wir dann aber jetzt gleich im nächsten Kapitel zu. Ich habe jetzt mal eine Frage. Wie heißt denn der nächste Teil?
Simon Schneelocke.
Ja. Hast du da irgendwelche Ideen, Assoziationen, Vorschläge zu machen?
Ich wusste, dass diese Frage kommt.
Ich bin ja einfach nur mal neugierig. Was, wenn du das noch nicht kennst, was bewirkt das jetzt so mit dir als Lesende?
Naja, Schneelocke, ja, es ist ja nicht so, dass er blond ist, er ist ja eher rothaarig, habe ich so im Hinterkopf. Und Schneelocke, also ich weiß nicht, ich kenne das aus anderen Geschichten eher so, dass vor lauter Schreck oder aus irgendwelchen Schicksalsschlägen dann irgendwo derjenige dann irgendwie eine helle Strähne im Haar hat. Vielleicht passiert, wer weiß, was im nächsten Teil passiert. Ja, so alt ist er ja auch noch nicht.
Nein, ihr könnt das nicht sehen, aber ich habe auch eine, böse Zungen sagen Wutlocke.
Es ist die Mama hat sowas auch.
Eine weiße Haarsträhne. Das ist aber tatsächlich kein graues Haar, sondern eine Pigmentstörung. Die habe ich also schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Irgendwann war das auf einmal da. Das lässt sich auch nicht überfärben oder gar nichts. Von deswegen fühle ich mich da sehr, sehr Simon verbunden, hätte ich jetzt fast gesagt.
Sollen wir dich jetzt zukünftig Kaya Schneelocke nennen?
Nein, das nicht. Aber ich finde es halt sehr spannend. Also ich finde es spannend, was du für Assoziationen hast, klar. Ich weiß natürlich schon, was kommt. Ja, toll.
Ja, tatsächlich, dass irgendwo eine helle Strähne im Haar auftaucht, das wäre halt auch meine, weil meine Mama hat auch so eine Strähne, von daher kenne ich das. Aber das, warum auch sonst? Also Schnee, Locke, also, weiße Haare, also helle Haare, Locke. Denke ich nur an Haare. Das ist jetzt tatsächlich meine erste Assoziation dazu.
Mhm. Ja gut, schauen wir mal, wann und wo sich dieses Rätsel auflöst.
Ich gehe mal davon aus, im nächsten Teil. Innerhalb der nächsten 14 Kapitel.
Innerhalb der nächsten 7 Episoden. Gucken wir mal. Gut, dann Kapitel 30.
Tausend Nägel. Ja, es müsste immer noch Ende Maja sein, auch wenn der gute Simon jetzt 2 Tage geschlafen hat. Der wacht auch etwas unruhig auf diesmal, weil er das Gefühl hat, dass irgendwer mit Äxten eine Tür einschlägt. Aber das scheinen nur mehr oder weniger seine Träume zu sein. Mhm. Und er wacht in einer kleinen, ordentlichen Kammer auf.
Ja. Auftritt Vater Strangiat.
Mit einem blauen Auge und einer Augenklappe.
Mhm. Und auch rothaarig, schüttere Haare und eine Priesterkutte.
Ja, deswegen wundern mich das blaue Auge etwas. Bei Priestern hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sich irgendwo prügeln oder so.
Ach so, mit dem blauen Auge.
Ja, ach so. Ach, du denkst, er hat blaue Augen?
Ja, ich muss jetzt gerade mal, das eine sichtbare Auge war blau. Ich dachte, das wäre ein blaues Auge im Sinne von Augenfarbe blau, nicht blau geschlagenes Auge, also kein Pfeilchen, sondern Augenfarbe blau.
Ja, gut, da hat mich wahrscheinlich die Augenklappe auf die falsche Fährte gelockt.
Jedenfalls kommt der zur Tür rein und es stellt sich also raus, dass Simon im Bett von Vater Strangiat liegt und in dessen Kammer. Vater Strangiat scheint wohl auch ein bisschen, ja, so Typ zerstreuter Professor zu sein. Und Simon beachtet ihn erstmal gar nicht. Der denkt nämlich nur erst, oh mein Gott, wo sind meine Freunde? Was ist hier los? Ich muss aufstehen, sieht zu, dass er seine Klamotten findet und
spricht ja sehr für Simon, dass er sich erstmal um seine Freunde Gedanken macht.
Ja.
Was ich da auch etwas faszinierend fand, ist, für den Vater war es sofort klar, wer Binabik ist, wer Kantaka ist, aber als er nach Maria gefragt hat, war er erstmal verwirrt.
Mhm.
Wo er dann sagt, ach ja, deine andere Gefährtin. Also die Reaktion fand ich ein bisschen merkwürdig.
So, so. Du mit deinen Theorien.
Das ist meine Aufgabe. Ich kann ja auch völlig vergaloppieren. Das werde ich ja dann schon irgendwann gesagt bekommen.
Es dauert nicht mehr lange.
Ich hatte eigentlich schon auf dieses Kapitel gehofft, aber na gut.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall möchte er zu seinen Freunden erstmal gebracht werden. Ihm ist es auch wichtiger, bevor er irgendwas isst, will er erstmal Binabik sehen.
Mhm.
Weil Vater Strangiat soll sich ja eigentlich darum kümmern, dass Simon gut geht. Und ja, gesagt, Binabik ist erstmal seine erste Priorität. Der Vater sagt zwar, ihm geht es anscheinend gar nicht gut, aber immerhin ist Binabik wieder bei Bewusstsein.
Mhm.
Der ist in einem kleinen Raum neben der Kapelle untergebracht, ist verarztet worden, hat wohl auch schon ein paar Schritte getan. Und
ja, darf ich gerade da nochmal einhaken?
Ja.
Auf dem Weg zu Binabik kommen sie auf dem Hof vorbei an einem richtigen, da ist richtig was los. Und zwar ist es so, dass da wohl Männer zugange sind und einen Scheiterhaufen bauen für den Riesen.
Mhm.
Und das, was Strangiat da erwähnt, finde ich schon bemerkenswert, weil er meint wohl, dass dieser Riese ist ein bösartiges Geschöpf gewesen, aber kein Tier, weil so eine Art Kleidung tragen und auch mit einem Knüppel bewaffnet waren. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie was völlig Viehisches wäre oder so, sondern es scheint schon eine gewisse Intelligenz zu haben. Und Josua wollte tatsächlich den Hunen oder Riesen gleich da oben auf dem Berg lassen, aber es ist wohl so, dass das Volk von Naglimund da ein bisschen quergeschossen hat, im Sinne von, die wollten halt wirklich sicher gehen, dass der Riese wirklich tot ist und deswegen wird er jetzt verbrannt.
Sie hätten ja sogar noch am liebsten den Kopf des Riesen auf den Zinnen
angepinnt. Ja, genau. Genau, also wie man das halt so mit bösen Gegnern macht, ja, so zur Schau stellen und,
ne? Und so viel Brimborium wollte Josu da nicht drum haben.
Ja, aber das wollte ich gerade noch so zwischenzeitlich erwähnt haben. Genau. Und dann sind die halt bei Binabik in der Kammer. Binabik ist wohl schon wach. Da stellt sich auch raus, dass Simon tatsächlich 2 Tage geschlafen hat. Vater Strangiat ist der Archivar von Naglimund. Finde ich auch zumindest bemerkenswert. Und Simon verlässt Binabik auch relativ schnell wieder, weil Binabik auch meint, er müsste schlafen.
Dürfte ich dann nochmal ganz kurz zu dem Zitat einhaken, weil ich fand es so schön.
Na klar.
Manche Menschen, Simon, deren Kopf voller Gedanken ist, vergessen zu sprechen und sich zu benehmen wie gewöhnliche Leute.
Das bezog sich auf Vaters Drangjagd, ne?
Ja.
Ja.
So Typ zerstreuter Professor.
Ja, der ist wirklich, aber ich finde ihn unheimlich niedlich. Drangjagd ist ein ganz süßer, finde ich. Ja, und Simon macht sich dann halt also auf, um Kantaka zu suchen.
Ja, weil Maria scheint ja keiner zu kennen.
Ja, oder auch aber, nicht zu wissen, wo sie ist, ne?
Ja, ja, auch Binabik weiß es nicht. Also er hat sie anscheinend auch nicht mehr gesehen. Er geht dabei, weil Simon macht sich, glaube ich, Sorgen, dass sie irgendwie wieder weggeschickt worden ist, wie quasi mit einer Nachricht zurück zu Miriamel. Und Binabik denkt eher, naja, vielleicht ist sie auch irgendwo bei den anderen Dienstboten. Und ja, dann eben im ersten Moment, weil er kennt sich ja auch auf dem ganzen Hof von Naglimund nicht aus, trifft er, weiß er nicht, wo die Ställe sind, er weiß auch nicht, wo im Zweifelsfall er was zu essen finden würde. Aber er trifft dafür jemand anderes, den er kennt.
Genau. Der erkennt ihn aber auch nicht. Also es ist der Hafner Sankt Fugol.
Jetzt mal, finde ich jetzt auch nicht wirklich überraschend, dass er ihn auf Anhieb nicht erkennt. Weil ich habe nachgeguckt, das ist über ein Jahr her, dass die beiden sich gesehen haben. Und das war nur ein Abend. Mhm. Und Simon ist seitdem definitiv gewachsen, hat sich verändert. Wir reden ja trotzdem noch irgendwo von dem Kind. Und das verändert sich natürlich in den Zeiten noch eher mehr. Er hat anscheinend, was Simon selber nicht aufgefallen ist, anscheinend hat er langsam, wächst ihm ein Bart.
Ja.
Und ja. Aber er kann Sankt-Fugol dazu überreden, dass er ihm zeigt, wo die Stallungen sind.
Genau. Und da treffen sie auf einen, nicht besonders gut gelaunten Wachmann.
Ja, oder Stallmeister.
Ja, sowas in die Art.
Ja.
Und dann stellt sich also raus, sie haben Kantaka tatsächlich in eine Grube geworfen und festgebunden.
Und Simon ist stinksauer.
Ja.
Und übernimmt dermaßen das Kommando, wo ich mir gedacht habe, okay, er hat sich echt geändert. Das war so diese Stelle, wo ich mir gedacht habe, jetzt redet er mal gut im Materialis.
Mhm.
Und übernimmt einfach das Kommando und sagt, naja, wir holen jetzt diesen Wolf hier raus. Basta, ob es euch gefällt oder nicht.
Mhm.
Die Dame Kantaka wirkt ein bisschen apathisch.
Ja, ich meine, die ist ja dann auch in dieser Grube drin. Die weiß überhaupt nicht, was los ist. Ist von ihrem Herrn getrennt. Dem ging es nicht gut, als sie den verlassen musste, wie auch immer. Und ich sag mal, ich glaube, die haben die auch nicht besonders gut behandelt, wenn die da unten in so einer Grube hockt.
Ja, ich überlege mir, ob sie überhaupt was zu fressen gegeben haben.
Ja, zum Beispiel, ne? Das weißt du ja auch nicht.
Ja, auf jeden Fall schiebt Simon Kantaka dann aus dieser Grube raus, mit Hilfe der beiden anderen, was ich. Und sogar Sankt-Fugol hat sich sein schönes Wams ruiniert und verdreckt. Aber ich glaube, er ist von Simon auch ein bisschen beeindruckt. Hatte ich den Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Der Stallknecht ist nur noch konsterniert. So frei nach dem Motto, du kannst doch noch diese Bestie da nicht rausholen.
Mhm.
Aber ich glaube, sie sind dann auch ein bisschen überrascht, als Simon da runterklettert und Kantaka ihm die Hand leckt.
Ja, das, ich denke mal, die sind da auch nicht drauf eingerichtet, dass ein Wolf quasi befreundet mit einem Menschen ist. Die denken halt wirklich, es ist ein wilder Wolf, wir müssen das Vieh loswerden. Die ließ sich ja wahrscheinlich auch nicht vertreiben oder ähnliches, weil die wollte ja wahrscheinlich zu ihrem Herrn zurück. Und
Naja, aber sie hätten sie ja irgendwo zu einem Zwinger, zu irgendwelchen Hunden wenigstens stecken können. Aber irgendwo eine
Kugel ob das werfen. So gut für die Hunde ausgegangen wäre, wer weiß.
Vielleicht gibt es einen extra Zwinger oder so.
ja, die waren jedenfalls wahrscheinlich einfach froh, dass sie diesen Wolf losgeworden sind, ne?
Mhm.
Ja, ja, ja.
Aber ich fand dieses Bild auch so schön. Also nachdem sie jetzt dann den Stallknecht lassen sie irgendwo zurück und weil Kantaka ihn dann auch nochmal quasi zu verstehen gibt, das ist Schluss hier. Und dieses Bild von Sankt-Fugol, Kantaka und Simon, die sich zurück auf den Weg in die Burg machen, so auf den Weg durch die Stallungen vier paar schlammige Fußspuren hinter sich ziehend.
Ja. Ach, es ist so ein schöner Geschichtenerzähler, ne?
Ja. Und ja, Kantaka freut sich natürlich tierisch, ihren Herrn wiederzusehen.
Mhm.
Und Simon muss sie eher zurückhalten, damit sie nicht zu stürmisch wird und irgendwelche Verletzungen wieder aufbrechen.
Ja, genau.
Und als er dann Binabik wieder verlässt, damit die beiden ihre Ruhe haben, kommt Sankt-Fugol wieder auf ihn zu. Immer noch in völlig verdreckten Klamotten, aber dafür mit Essen und Trinken.
Genau. Und dann gehen die beiden rauf auf die südliche Festungsmauer. Und Sankt Vogel hat sich so ein bisschen, ja, nachdem er das mit dem Wolf gesehen hat, glaubt er dann wohl die anderen Geschichten, die Simon ihm erzählt, was er alle so erlebt hat, wohl auch. Und auch, dass Simon Josua halt geholfen hat zu entkommen. Sie unterhalten sich dann so ein bisschen über die Flüchtlinge, die sich in Naklimund befinden, die halt auch aus den umliegenden Gegenden in die Festung geflohen sind, weil auch da das Wetter wohl ganz fürchterlich ist. Es hat nämlich im Mai gehagelt oder im Maya-Monat gehagelt. Und Sankt-Vogel erzählt Simon dann auch oder zeigt Simon dann auch nochmal diese Nägel, die wir ja vorhin schon gesehen oder erwähnt haben, als Simon nach Naklimund runtergeritten worden ist quasi, nicht geritten ist, sondern geritten worden ist. Und zwar ist Naklimund gebaut worden von Herzog Eswides und der hat damals entgegen den Vereinbarungen diese Festung auf Sisiland gebaut. Und dann diese Festung mit diesen ganzen Nägeln quasi umrundet, umzäunt, umgeben, als Abwehrmaßnahme gegen die Sisi.
Weil die es ja nicht so gut mit Eisen können.
Ja, genau. Was ich interessant fand, geschmiedet von den Dwerningen, hatten wir die schon mal?
Nee, habe ich mir auch gedacht, klingt so ein bisschen von Dwerninge, denke ich, ans englische Wort Dwarf, also Zwerge. Und die sind ja bei Tolkien zumindest auch diejenigen, die die Schmiedekünste am besten beherrschen.
Mhm. Ja. Lass ich jetzt einfach so stehen.
Ja, ja, kein Kommentar.
Das wird sich alles.
Ja, ja. Nee. Aber auf jeden Fall ist Naglimund die Nagelfeste.
Genau.
Oder auf Stisi Falle, die den Jäger fängt.
Ja, auch sehr schön.
Also ich auch, auch vorher kommt so ein bisschen auch der Unterschied zwischen, oder wird der Hochhorst ein bisschen mit Naglimund verglichen. Und da kommt auch schon rüber, dass auch Naglimund wirklich eher so gebaut worden ist, dass es quasi belagert wird. Oder dass man davon ausgeht, dass es einer Belagerung standhalten muss.
Ja.
Weil ich glaube, der Hochhorst ist wahrscheinlich eher so ein Prunk- und Protzbau oder halt, wo halt auch notfalls viele Leute sich befinden. Und das ist, wirkt hier alles ein bisschen dichter und gedrängter.
Ja, und es ist ja so, dass Naglimund reines Menschenbauwerk ist. Ne? Da haben die Sisi nicht dran gebaut, weil unter dem Hochhorst ist ja Assur. Und der Grünengelturm als großes Bauwerk der Sisi steht ja auch immer noch dort. Und Sankt-Vogel und Simon unterhalten sich dann halt so über dies und das und jenes. Und kommen dann auch zu sprechen auf Elias und Prinz Josua. Und dann erzählt Sankt-Vogel auch so ein bisschen von früher, sodass Josua und Elias ja früher als Brüder eigentlich ziemlich dicke miteinander waren. Es dann aber so war, dass sie aufgrund dessen, dass Hylissa gestorben ist, sich wohl irgendwie entzweit haben. Genaueres weiß man nicht. Also es war wohl so, dass Elias im Feldlager war, in den Frithingen. Und Josua sollte Hylissa dahin bringen. Auf dem Weg dahin sind sie überfallen worden. Und Josua verlor wohl in dem Zusammenhang seine Hand und Hylissa starb. Und seitdem ist das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern wohl nicht mehr besonders gut.
Weil ich mir da ehrlich die Frage stelle, warum muss ich dann als quasi Thronfolger meine Frau in so eine Gefahr bringen? Oder warum sollte sie zu ihm kommen? Wer hat sie überhaupt geschickt? War es ihr eigener Antrieb? Wollte Elias sie da haben? Hat ihr Schwiegervater sie hingeschickt? Das fand ich ein bisschen komisch.
Nichts Genaues weiß man. Mhm. Ja. Ja, und dann erzählt Sankt-Vogel, dass Josua jetzt einen Rät abhalten will.
Das erinnert mich so an das isländische oder nordische Ting.
Ja, zum Beispiel.
Dass quasi alle kommen und sich beraten, wie es dann zukünftig weitergehen.
Genau, so. Und also die Vorreiter von Gwithin sind wohl schon eingetroffen. Und verschiedene Adlige aus dem Erkühnland sind auch schon eingetroffen. Also Baron Oatmar und wie heißt der? Eselfers? Ja, Eselfers heißt der, ne?
Ach, und andere Adlige. Die Jagd hat begonnen.
Genau.
Auch wenn Aedon allein weiß, wer hier wen jagt.
Das Spannende beim Katz-und-Maus-Spielen ist zu wissen, wer die Katze ist und wer die Maus.
Ja, es ist. Simon sagt doch auch, Josua wollte doch eigentlich gar nicht König werden.
Ja, aber die Alternative ist, glaube ich, auch nicht besonders gelungen, ne?
Ja, seitdem Elias an der Macht ist, spielt jedenfalls das Wetter verrückt.
Kann ja kein gutes Omen sein.
Ja, jedenfalls die Beschreibung der Nägel, weil die schauen Sie sich ja auch noch mal genauer an. Die erinnert mich übrigens stark an die Terrakotta-Armee der Chinesen.
Ah, okay.
Naja, die sind
Ja,
ja auch so
ja.
quasi in Reih und Glied. Da musste ich irgendwie daran denken.
Ja, durchaus. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, die Nägel sind auch nur noch an einer Seite von Naglimund. Damals, als Josua dann Naglimund als Lehen bekommen hat, in Klammern, kleiner Hinweis von Sangfugol, so nach dem Motto, Johann wollte, dass die beiden Brüder möglichst weit voneinander entfernt sind, hat Josua dann gesagt, mach die Nägel mal alle weg, bis auf die in Richtung der Berge. Die haben sie wohl stehen gelassen. Also so, keine Ahnung, vielleicht
Also,
ein Drittel, ein Viertel. Jedenfalls sind die nicht mehr rund um Naglimund, sondern nur noch auf einer Seite.
aber quasi in Richtung des Sisi-Gebiets.
Ja, in Richtung nach Daichikiza, genau.
Ja, und dann machen sie sich irgendwann wieder zurück. Essen ist gegessen, Bier ist getrunken, Wein ist getrunken. Und als sie in Naglimund wieder ankommen, da ist Party angesagt. Also großer Auflauf auf dem Hof. Der Scheiterhaufen ist wohl fertig. Und ja, in dem Gedränge verliert auch Simon, glaube ich, relativ schnell Sangfugol. Obwohl ja eigentlich Simon einen relativ guten Überblick hat. Da wird uns auch nochmal in Erinnerung gerufen, dass er ja irgendwie größer ist als alle anderen. Und ja, er ist aber quasi genau auf der entgegengesetzten Seite wie, ja, ich weiß nicht, ist das so eine Art Empore, wo quasi die Höflinge und alle sind? Das
Würde ich
sieht er
auch
nur
so
so
sehen, ne?
quer über den Scheiterhaufen auf der anderen Seite, weil da wird jetzt eben der Riese hergebracht, dieser Hune. Und er denkt, er sieht Maria, weil er sieht irgendwo krähenschwarzes Haar und weiße Haut, ist aber zu schnell wieder weg, erstmal. Und ja, während die Männer halt inzwischen der Zwischenzeit diesen Riesen auf den Scheiterhaufen wuchten. Also, glaube ich, gefühlt beinahe schief geht und der wieder runterrutscht. Und während dann doch mal dass der Scheiterhaufen angezündet wird, sieht er dann auf der anderen Seite doch eine Frau mit schwarzen Haaren und weißer Haut, aber die scheint mal locker 20 Jahre älter zu sein.
Damit ist die ungefähr wie alt?
Wenn wir davon ausgehen, 20 Jahre älter als Maria, dann sind wir bei 35.
Würde ich auch so sehen.
Ich hätte ja gesagt, könnte ihre Mutter sein dann fast, aber würde
Ja,
ja
nee,
nicht
die
zu
ist ja
meiner Theorie
tot.
passen.
Das hatten wir nun gerade schon. Die sind, also zumindest angeblich. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ne?
Wie was, Moment mal, wer ist hier tot?
Hylissa ist tot.
Das heißt, du würdest mir zustimmen, dass Maria doch Miriamel ist.
Verdammt, und ich habe die ganze Zeit immer so aufgepasst, dass ich auch auf jeden Fall Maria sage. Ja, okay. Es klärt sich aber tatsächlich auch wirklich dann im nächsten oder ich glaube im übernächsten Kapitel. Irgendwann klärt sich's jedenfalls. Ah, verdammt. Verdammte Scheiße. Und ich habe mich immer so zusammengerissen. Mist.
Ich habe mir auch noch so meinen Teil über diese Dreiecksbeziehung gedacht.
Welche?
Meine theoretische Dreiecksbeziehung, Josua, Hylissa und Elias.
Okay.
Ist ja immer noch nicht so wirklich vom Tisch.
Was, die Dreiecksbeziehung?
Ja.
So,
Also,
so.
dass es eine gegeben hat.
Gegeben haben könnte. Stellen wir das mal in den Raum.
Ja. Das war ja meine erste Theorie, dass es deswegen zwischen den Brüdern so Streit gab. Weil wenn die früher so dicke waren, es kann ja dann eigentlich nicht nur der Tod von Hylissa sein. Wenn Hylissa tatsächlich tot ist. Oder sie hat es doch überlebt und weil mit 20 Jahre älter wäre das passende Alter.
Gucken wir mal, was sich da so. Verdammt, jetzt ärgere ich mich aber. Aber gut, das müssen wir jetzt einfach, das lassen wir jetzt auch einfach drin. Das ist jetzt dann einfach mal so. Sorry, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Tja, so viel dazu. Habe ich mich verplappert. Mist. Ich schäme mich.
Oh, alles gut. Ich
Ja.
werde trotzdem schamlos weiter Theorien aufstellen.
Ja, natürlich, das ist dein Job. Ja, aber damit endet dieses Kapitel dann auch. Zack, bumm. mit dem ersten Mal, dass ich einen Spoiler verrate, und zwar so richtig. Mist.
Es war jetzt eh absehbar. Also ehrlich, also zum einen, St. Fogol wundert sich ja, dass, dass Simon noch gar nicht zu einer Audienz zu Josua geladen wurde. Mhm. Ich mich eigentlich auch, weil ich davon ausgehe, wenn ich bei meiner bisherigen Theorie bleibe, dass in dem Moment, wo Simon bei Josua ist, rauskommt, dass Maria Miriam ist, weil es einfach besser passt. Also du hast halt allein schon, wenn du diese Dreiergruppe anschaust, du hast, oder wenn wir Vierergruppe, wenn wir Kantaka mitnehmen, du hast da halt dann quasi Simon, den armen Küchenjungen, von dem ich ja auch nicht glaube, dass er einer ist, aber das ist ja wieder eine andere Theorie. Du hast quasi den Fremden mit Wienerbig, du hast ein Tier dabei mit Kantaka, das würde halt einfach nicht Sinn machen, da noch eine Küchenmarkt oder Zofe irgendwie dazu zu packen. Muss ja ein bisschen geheimnisvoll sein.
Ja, gut. Also, tja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch im nächsten Kapitel, glaube ich, aufgelöst wird.
Werden wir ja dann in der nächsten Folge sehen.
Ja, das denke ich auch. Es tut mir leid, aber du ahnst gar nicht, wie oft ich wirklich hier gesessen habe und gedacht, boah, achte drauf, dass du Maria sagst. Sag nicht Miriamel. Ich habe mich so zusammengerissen. Aber... nun ja.
Wobei es wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich noch nicht mal aufgefallen, weil mit den ganzen Namen, die fangen ja beide mit M an und ich verhau mich ja schon ständig bei Simon und Wienerbeck.
Oder Josua und Elias. Oder Johann und Josua. Soll ich dir mal was sagen? In späteren Büchern gibt es einen Johann Josua.
Ach, super.
Ja. Gut.
Wird spannend.
Damit das alles dann so. Richtig Verwirrung, ne? Ja, wie gesagt, damit endet dieses Kapitel, damit endet diese Folge. Wir haben tatsächlich nur eine Stunde. Haben wir es ja mal hingekriegt, dass wir etwas zügiger fertig werden. Aber es gibt jetzt auch mehr nicht her, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verplappert hätte, wäre es noch viel kürzer gewesen. Ja.
Ja, aber tatsächlich fängt mein Hirn jetzt noch viel, viel mehr zu spekulieren, an was so Hylissa und Josua und Elias betrifft. Aber gut. Wir werden sehen, was da noch kommt.
Oh. Ein Kommentar.
Da
ist wieder das Schild, genau. Gut, dann machen wir einen Deckel drauf.
Abgesang,
genau.
Ihr könnt uns überall finden, wo es Podcasts gibt.
Ihr könnt ja, wahrscheinlich schon, wenn ihr uns hört. Ihr findet uns auf... Ach so, ja, bewerten.
Aber dann können genau. Die Leute dann gleich da bewerten, am besten mit 5 Sternen.
Und auch oder eine Rezension schreiben. Ich möchte mal bitte eine Lanze für die Rezensionen brechen. Wir haben viel zu wenig, finde ich. Zumindest da, wo ich sie finde.
Und wir lesen die alle.
Mehrmals.
Ihr könnt uns aber auch schreiben unter zgetpodcast@gmail.com oder über Instagram und Facebook. Aber bitte achtet auf die Spoilerwarnung für mich, falls ihr irgendwas schreibt, was noch nicht dran kam.
Genau, und wenn ihr über diverse Theorien oder andere Dinge mit uns diskutieren möchtet, findet ihr uns am besten auf unserem Discord-Server. Und da gibt es tatsächlich dann auch einen Spoiler-Bereich. Da kannst du nämlich dann auf Anfrage die Rolle für den Bund der Schriftrolle bekommen. Und das schaltet dann einen Kanal frei, in dem wir hemmungslos über komplett alles reden können. Ich sag mal, Klammer auf, demnächst auch tatsächlich über Navigator's Children. Ich liege in den letzten Zügen. Es ist so großartig.
Ah ja, mach mich neidisch. Weißt schon, wann ich da irgendwann hinkomme?
Irgendwann bestimmt. Spätestens, wenn wir in der Staffel ankommen oder wahlweise, wenn wir irgendwann sagen, wisst ihr was, jetzt ist gut gewesen mit Podcast, jetzt machen wir mal was anderes. Aber das werden wir dann sehen. Gut, dann war's das für heute. Einverstanden?
Ja, einverstanden.
Dann bis in 14 Tagen. Tschüss!
Tschüss!
könnte in die Tischkante beißen. Ich ärgere mich.
Es hätte ja auch passieren können, dass ich es überhöre.
Ja, natürlich passiert das nicht. Aber dann hätte sicherlich irgendjemand anders gehört. Ilva, die hört sowas immer. Dann kriege ich wieder eine PN, so nach dem Motto, was hast du denn da gesagt? Und ich so, wo? Da und da. Ich so, nein, das bezog sich nur auf das und das. Ja, wirklich? Da?
Wo ich doch vorher noch so schön auf den Sommersprossen rumgeritten bin.
Ja, großartig. Aber gut, jetzt ist es passiert. Und wie gesagt, ich glaube, nächstes oder übernächstes Kapitel in diesem Rat, da klärt sich das dann sowieso von dessen wegen.
Hm. Und du musst ja auch noch deine Gesichtszüge immer noch jedes Mal kontrollieren, weil ich sehe dich, ja?
Ja, ja.
Das macht es ja noch schwieriger.
Wie gesagt, mit Maria und Miriam musste ich mich echt zusammenreißen. Oh, das war schwer. Gut, dass das jetzt vorbei ist. Aber ja.
Vor allen Dingen, mein Mann wird auch drei Kreuzchen machen, dem ich die ganze Zeit auf die Nerven gehe mit: Hast du auch Theorien über Maria? Nein, ich lese das nicht oder höre das nicht so aufmerksam wie du.
Aber das macht nichts. Wir werden dann bei gegebenem Anlass sicherlich andere Theorien wälzen von dessen wegen.
Hab ja noch ein paar, sind ja noch ein paar offen.
Ja, definitiv. Die Bücher sind ja auch noch lang. Mhm. Wobei wir uns ja jetzt schon im ersten tatsächlich dem Ende nähern. Mhm. Das wird so schön. Ich freue mich. Freue mich jetzt auf Simon Schneelocke.